Als junger Christ habe ich auch, ich schätze das sehr, auch wenn es jedes Mal eine ziemliche Herausforderung war, habe ich auch in der Lübecker Fußgängerzone so an Straßeneinsätzen mitgemacht, weil wir so gerne mit Menschen über Jesus ins Gespräch kommen wollten. Und einmal war auch ein Missionar dabei und hat ein Gespräch geführt mit jemandem, der sich als Mitglied der katholischen Kirche zu erkennen gab. Und der Missionar fragte diesen Mann: Wenn Sie einmal vor Gott stehen, warum sollte Gott Sie in den Himmel aufnehmen? Wenn Sie einmal vor Gott stehen, also ne, aus dieser Welt abtreten, warum sollte Gott Sie in den Himmel aufnehmen? Vielleicht darf ich dich das persönlich mal fragen, ohne dass du eine Antwort geben musst, aber was hättest du denn gesagt? Der Gesprächspartner wurde ziemlich unsicher und antwortete: Och, bitte, da ist was, ne? Ja, es ist irgendwie schwierig heute mit dem Ding.
Das ist hier nicht mehr fest. Ich weiß auch nicht, woran das seine Ursache hat. Aber wir gucken mal. Ja, schon wieder los. Nee, jetzt geht's. Ist schon wieder. Na gut. Wir lassen uns mal davon nicht beeindrucken.
Der Mann in der Fußgängerzone hat geantwortet: Och, wenn er mich nicht aufnimmt, wird er schon seine Gründe haben. Na klar, aber die Unsicherheit war spürbar. Das hat mich, der ich das anders wahrgenommen hatte in der Bibel, doch ziemlich irritiert, obwohl ich noch gar nicht viel wusste von Gott zu dieser Zeit. Natürlich ist uns als Christen auch nach vielen Jahren nicht immer alles klar. Also mitunter kommt es mir vor, als ob es immer weniger klar wird, manches, wenn es um mich geht zum Beispiel und um meine Eignung für irgendwelche Dinge. Und wir haben es jederzeit nötig, in Glaubensfragen tiefer einzudringen. Aber ich habe damals den Eindruck gewonnen, dass es nicht gut ist, wenn Menschen, die an Jesus glauben, sich nicht klar darüber sind, wie man von Jesus eigentlich gerettet wird. Nun gab es neulich gerade einen Artikel in der Marktzeitung, mit dem auf einen Vortrag hingewiesen wurde zum Thema Umwelt und Klima. Und da war der Titel: Sind wir noch zu retten? Gute Frage. Genau darum geht es in unserem Bibeltext, der heute als Grundlage der Predigt vorgesehen ist, aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Und wir gucken uns das an unter dem Titel: Wie Gott uns rettet. Wie Gott uns rettet. Ich lese uns den vor, ihr könnt gerne mitlesen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig, was gleichbedeutend ist vom Wortlaut mit gerettet. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Soweit relativ Originalton Missionar Paulus. Er spricht davon, was Gottes Rettungsprogramm ist und wie es in unser Leben hineinkommt. Wie Gott uns rettet, das gucken wir uns in zwei Teilen an. Erstens, wer es glaubt, wird selig. Zweitens, wer es hört, kann glauben. Wer es glaubt, wird selig. Zunächst mal muss man festhalten, wo von Rettung die Rede ist, muss wohl irgendjemand in Not sein. Ja. Wenn wir zum Arzt gehen, nimmt der Arzt ja in der sogenannten Anamnese auf, wie eigentlich unser Gesundheitszustand ist. Hoffentlich macht er das gründlich. Das ist nicht bei jedem Arzt gleich, ich weiß. Aber daraus entwickelt er normalerweise die Diagnose, also das genaue Bild von der Krankheit, die wir haben. Dass er hier das Richtige entdeckt, ist entscheidend für die Verordnung der Therapie, also des Gesundheitsprogramms, des Heilprogramms. Im Römerbrief stellt der Missionar Paulus der Menschheit und damit jedem von uns persönlich, darauf legt er auch Wert an der Stelle, eine tiefgreifende und umfassende Diagnose. Mit den jungen Erwachsenen haben wir das gerade in den letzten Monaten, schon eine ganze Zeit, ich weiß nicht, sind wir schon über ein Jahr dran, haben wir das besprochen. Das war wirklich spannend miteinander. Denn der Zustand jedes Menschen ist genau dieser. Jetzt muss man sich anschnallen, wir sind hoffnungslos verloren. Es gibt keine Chance zum Leben für uns. Das muss man natürlich erklären. Wir sind verloren, beschreibt Paulus, weil wir Gott verloren haben. Aus den Augen, aus dem Herzen. Angefangen hat es damit, dass wir Menschen Gott, dem Schöpfer und dem Geber aller Dinge, nicht für unser Leben und alles, was er uns schenkt, gedankt haben. Daraus folgte, dass wir nicht im Vertrauen auf ihn leben wollten, dass wir die Abhängigkeit von ihm, die wir einfach als Geschöpfe haben, als Problem sehen und nicht als Chance unseres Lebens. Nun muss aber immer irgendwas an die Stelle treten, wo sonst Gott ist, weil wir einen Halt brauchen im Leben und weil wir immer uns Orientierung suchen. Und jetzt basteln wir Menschen uns fortwährend lauter Götter, die es gar nicht sind und die es auch nicht sein können. Ein Theologe, ich weiß nicht mehr, wer hat mal gesagt, das menschliche Herz ist eine einzige Götzenfabrik. Genau. Bis dahin, und das ist schlussendlich nicht nur die Ursache, sondern auch das Ergebnis von allem, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen und sich die ganze Welt um uns drehen muss, ansonsten sind wir nicht zufrieden. Der Mensch macht sich zum Maß aller Dinge. Wenn wir jetzt einen Umweltvortrag hören zum Thema, sind wir noch zu retten, dann reden wir genau darüber. Problem ist nur, wir können da so viel drüber reden, wie wir wollen, wir werden es nicht ändern. Wir können uns nicht mehr bremsen. Wer sich mal mit umweltpolitischen, wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Dingen beschäftigt, merkt das längst, dass wir Menschen das nicht mehr zurückdrehen werden. Zumal wir erstmal komplett bereit sein müssten, was anderes zu machen. Das wird schwierig, es wird am Menschen scheitern. Und da ahnt man ja, dass was schief liegt. Wir lassen Gott nicht Gott sein und das trennt uns von Gott und damit vom Leben. Und es hat uns die Ewigkeit mit ihm gekostet, für die wir eigentlich geschaffen sind. Das hat ja auch der Mann in der Fußgängerzone geahnt. Das hat er vor Augen gehabt. Wenn Gott eines Tages von uns Rechenschaft fordert, dann sehen wir alt aus, so jung auch immer wir sein mögen. Da hilft keine Schönheitsoperation und keine Renovierungsarbeit am Leben. Da muss nicht ein bisschen was an uns noch irgendwie verbessert werden. Es reicht nicht. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Erlebnis, das ich an meinem ersten Dienstort hatte, als wir nach kurzer Zeit das neue Haus in der Barmstedter Gemeinschaft bezogen haben. Da wurden zwei Reihenhäuser an das Haus der Gemeinschaft gebaut. Und zwischen diesen Reihenhäusern war so ein schmaler Spalt. Eines Tages hörte ich immer wieder ein Piepen neben der Hauswand. Und dachte, hä, das ist doch zwischen den Häusern, da kann doch keiner piepen. Da war ganz offensichtlich ein Vogel in diesen Spalt gefallen. Man hat mir dann erzählt, dass das tatsächlich möglich ist. In diesen schmalen Spalt war ein Vogel reingerutscht. Und weil der so schmal war, kam der da auch nicht wieder raus. Ich rief dann jemanden an, der sich immer um diese Hausdinge dort kümmerte. Und er sagte mir dann, das erledigt sich mit der Zeit von selbst. Das hat mir schon wehgetan, muss ich sagen. Aber man konnte nichts machen. Das wäre zu teuer, diese Wand aufzustemmen, um den Vogel da rauszuholen. Das macht man ja nicht. Also musste der dort sterben. Eine aussichtslose Lage. Nun lesen wir davon, dass Gott für uns Menschen ein Rettungsprogramm eingeleitet hat. Dafür musste er nicht eine vergleichsweise kostengünstige Betonwand aufbrechen. Es musste ein Leben getauscht, gegeben werden. Er hat deshalb seinen eigenen Sohn in unsere Welt gesandt und ihn an unserer Stelle für uns und zu unseren Gunsten sterben lassen. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Gerne kann man mit mir das Gespräch suchen, wenn man sagt, da komme ich nicht mit klar, das verstehe ich nicht. Und ja, können wir gerne ausführlicher ins Gespräch darüber einsteigen. Das ist jedenfalls die Grundlage der Botschaft. Im Römerbrief verwendet Paulus einige Kapitel dafür, um das zu beschreiben. Lohnt sich, das zu lesen. Auch da, wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Und nachdem er gestorben ist, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Und hat ihn so ausgewiesen, dass er tatsächlich sein Sohn war. Und hat ihn zum König über diese Welt eingesetzt. Und nun heißt es, wer an ihn glaubt und glaubt, was er für uns getan hat, der wird gerettet. Man kann die Verschönerungsarbeiten an sich sein lassen, weil man die wesentliche Lebensänderung nicht hinbekommt, außer man glaubt an den Sohn Gottes. Der wird das dann in uns vollbringen und ist dann auf einem Weg mit uns, der das ganze Leben dauert. Aber du musst nichts tun, um gerettet zu werden. Es geht nur darum, es anzunehmen. Für deine Rettung, so persönlich muss man das mal hören, für deine Rettung war Gott kein Weg zu weit. Er hat den weitesten, den es gibt, zurückgelegt. Aus der unsichtbaren Welt in diese sichtbare. Und es war ihm kein Preis zu hoch. Er hat es sich seinen Sohn kosten lassen, um dich in Ewigkeit bei sich zu haben. Das wollte er unbedingt. Weil sein Herz für dich schlägt. Es gibt dich sonst gar nicht. Und damit hat Gott unseren Tod besiegt. Und mit dieser Kraft weckt er uns auch zu einem neuen Leben auf. Denn wie Jesus auferstanden ist, wird Gott jeden von den Toten auferwecken. Er ist bereits der Erste, der durchgegangen ist. Es ist nicht aufzuhalten. Man kann darüber diskutieren, man kann es auch bestreiten, man wird es nur nicht ändern. Gott hat schon längst angefangen mit der Auferstehung der Toten. Die Frage ist nur, wie stehe ich vor ihm? Und es ist nicht nötig, wie dieser Mann zu sagen, och, er wird schon seine Gründe haben. Ja, die wird er haben. Aber er wird auch seinen Grund haben, dich zu retten. Nämlich, wenn du an Jesus glaubst. Dann bist du durch. Und dann kann das Leben so richtig anfangen. Mit der Liebe im Rücken, die Gott zu dir hat. Und Glaube bedeutet, dass wir das annehmen. Ich habe jetzt gerade gestern einen Eisgutschein geschenkt bekommen. Da muss man mal wieder gucken, wie schmecken die Eissorten, wenn man da vorm Regal, hätte ich fast gesagt, vor der Theke steht. Das wird man nicht rauskriegen, außer man nimmt sie. Und es wird mich auch nichts kosten, weil ich einen Gutschein habe. Ich kann natürlich mir ein Eis dort holen, dann in Trittau und gucken, das sieht rot aus, wie schmeckt das wohl? Ja, bestimmt so und so und dann kann ich es auch weglegen, irgendwann ist es dann auch weg. Aber davon werde ich nicht wissen, wie es schmeckt, sondern wenn ich es nehme, wenn ich es annehme. Der Mann, der mir ins Leben mit Jesus geholfen hat, hat damals immer mal gesagt, Matthias, die Rettungsbotschaft von Gott ist so einfach, dass die meisten sie nicht glauben wollen. Ja. Aber Gott rettet durch diese leicht verständliche, aber äußerst kostbare und folgenreiche Botschaft. In dem Maße, wie wir sie glauben, werden wir seine Liebe mehr und mehr entdecken. Und so schenkt Gott uns das Leben, das wir uns selbst verbaut haben. Er rettet uns aus den Mauern, die wir mit dem Misstrauen gegen ihn selber aufgerichtet haben und holt uns raus aus der Selbstumkreisung. Er ist reich für alle, lesen wir ja in dem Text, die sich vertrauensvoll an ihn wenden, die ihn anrufen. Jeder ist gemeint, auch du. Wer es glaubt, wird selig. Das gilt auch für die Menschen, die es außer uns und durch uns auch noch hören. Davon spricht Paulus nämlich im zweiten Teil. Wer es hört, kann glauben. Wie soll jemand sich an Jesus wenden, wenn er gar nicht weiß, wer Jesus ist und dass man das machen kann? Also wenn er es nicht hört. Wie sollen Menschen es aber hören, wenn keiner zu ihnen kommt, um es ihnen zu sagen? Hier sagt Paulus das, wenn Jesus niemanden zu ihnen sendet. Aber er sendet ja, darum geht es im Umfeld des Textes. Er hat längst gesendet und er tut es auch weiterhin. Und dann möchte ich nochmal auf den Vogel in der Wand zurückkommen. Uns ist das ja zu wertvoll, diesem Vogel zu helfen und die Wand aufzubrechen. Er kann sich selber aber nicht helfen. So geht es auch den Menschen, mit denen wir leben. Und wenn Gott sein Sohn nicht zu wertvoll war, um sie zu retten, was sollte dann in unserem Leben eigentlich zu kostspielig oder zu aufwendig sein, uns dafür einzusetzen, dass Menschen diese Botschaft hören? Was könnte es geben? Ich erinnere mich immer wieder, weil ich vor Jahren Besuch gekriegt habe von diesem jungen Mann, an einen jungen Mann, der damals in Lübeck, als wir so für Jugendliche für junge Leute eine Veranstaltung gemacht haben, da war der einzige Mensch, der bei dieser Veranstaltung sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und er saß nach diesen Tagen, die wir da gemacht hatten, mit einem großen Aufwand, saß er da und es war ihm unangenehm. Er sagt, der ganze Aufwand nur für mich. Dann habe ich gesagt, das hat sich gelohnt. Und du hast noch gar keine Ahnung davon, was Gott noch alles für dich tut in deinem Leben. Da ist ihm gar nichts irgendwie zu groß. Gar kein Aufwand. Er war vor Jahren mal da und hat mich in meinem Büro besucht und wollte mir nochmal Danke sagen, dass wir das damals gemacht haben. War auch schön. Der wohnt längst in Süddeutschland irgendwo. Nicht alle wollen die Botschaft von Jesus glauben, sagt schon 700 Jahre, bevor es um Jesus ging, Jesaja. Hat das schon angekündigt. Aber wo sie gesagt wird, wo wir Jesus bekennen, da wird es Reaktionen geben. Jesus selber hat das auch so erlebt. Sein Erfolg war oft, dass die Leute wegliefen. Erst liefen sie ihm hinterher und irgendwann, wenn er ihnen sagte, worum es wirklich geht, dann nahmen sie wieder Abstand. Der Erfolg liegt nicht in unserer Hand. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir können nur als Zeugen auftreten. Wir können nur dafür sorgen, dass Menschen es hören. Darum ist es wichtig, dass wir nicht stumm bleiben. Wo Gottes Wort weitergegeben wird, gibt es die Gelegenheit zu glauben. Aber nur da. Die Tat, dass wir uns für Menschen einsetzen, ist wichtig, damit sie uns überhaupt mal zuhören. Das mag sein. Völlig richtig. Und deswegen erkennen wir oder entdecken wir die Diakonie ja auch wieder, auch in unserer Bewegung gerade. Und das ist total gut. Nur, wenn nichts von Jesus gesagt wird, kann auch niemand an Jesus glauben. Dann wird er Danke sagen, wenn es gut läuft, und das gerne in Anspruch nehmen, was wir ihm geben oder wo wir ihm helfen. Aber er wird nicht auf das Wesentliche kommen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich jetzt in der vergangenen Woche bis gestern Abend eingeladen war in der Freien Evangelischen Gemeinde in Trittau. Das muss man ja so nicht machen, aber die haben ein neues Format ausprobiert von Pro Christ, dieser Organisation, mit der wir ja auch schon so Sachen gemacht haben. Und das heißt jetzt Hoffnungsfest in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Und da gab es jetzt neben dem normalen Programm, was man so machen kann, dass man da alles Mögliche irgendwie so von vorne darbietet und auch mit Musik und Predigt und so, gab es jetzt die Variante, dass man mit den Gästen einen Bibeltext liest und die dann in Gruppen sich austauschen können darüber, welche Fragen sie haben oder was sie gern dazu äußern möchten, ja, auch Widerspruch oder wie auch immer. Und dann musste der Redner und konnte auf diese Fragen eingehen. Das nennt sich Austausch, Nachhak- und Ausquetschrunde. So nennt sich das. Nachhak- und Ausquetschrunde. Man konnte einfach mal fragen. So. Sehr herausfordernd für den Redner. In dem Fall war ich es. Aber total klasse. Und am Ende hat man 10 Minuten Zeit. Manchmal habe ich auch 12, 13 genommen. Um dann das nochmal zu sagen, was einem selber wichtig war. Zum Abschluss. Und die Leute einzuladen, doch das, was sie glaubensmäßig mitgenommen haben, jetzt irgendwie zur Auswirkung kommen zu lassen in ihrem Leben. Richtig klasse. Die hatten einen Rossmann-Markt mitten in der Stadt, der nicht mehr benutzt wurde, und haben den ganz schlicht, aber total hübsch hergerichtet und waren also mitten im Zentrum von Trittau. Total genial. Da gehört die Botschaft von Jesus hin. Natürlich hätten wir uns viel mehr Gäste gewünscht, völlig klar. Es waren aber auch mal welche da. Gestern Abend war es gerade lustig, ich kam da an, etwa eine Stunde oder 75 Minuten vor Veranstaltungsbeginn und habe im Auto schon den Eindruck gehabt, heute solltest du nochmal vors Haus gehen und jemanden einladen. Irgendwie habe ich das einfach mitgenommen. Das war mir auch so beim Beten wichtig. Und dann musste ich erstmal rein. Wir haben dann zusammen gebetet. Und dann haben wir die Sachen vorbereitet. Ich musste die Präsentation noch anpassen und sowas alles. Und dann war es schon kurz vor Veranstaltungsbeginn. Aber ich wusste, und das wurde mir im Gebet auch, als wir zusammen beteten, nochmal deutlich, ich muss nochmal raus und nochmal einladen. Und dann saßen ausgerechnet die vier, die ganz offensichtlich Geflüchtete waren, die da irgendwie 50 Meter weiter vom Haus entfernt saßen, auf so Bänken, die saßen da noch. Ich dachte, ja gut, dann sind das jetzt diejenigen, die du einladen sollst. Dann bin ich da hingegangen und habe die eingeladen. Und man rechnet ja gar nicht damit, dass dann jemand spontan kommt, so kurz vor halb acht, für halb acht. Und da kamen tatsächlich zwei von diesen Männern. So, ich weiß jetzt nicht, was die da bewegt hat. Jedenfalls hatten wir einen dabei, der Persisch konnte. Der hat dann mit ihm das Gespräch geführt. Und ich habe am Ende habe ich mit dem dann noch gesprochen. Und er sagte, ich habe die ganze Woche versucht, diese Männer einzuladen. Nein, ich habe es gemerkt, ich habe die eingeladen, die sind nicht gekommen. Und dann gehst du dahin und dann kommen die. Es ist doch klasse. Der hat das vorbereitet und so lief das dann zusammen. Und ich dachte, ach irgendwie, wenn wir jetzt auch nicht wissen, ob sich da jemand Jesus anvertraut hat, aber immerhin hat er ganz offensichtlich irgendwie gewirkt. Das ist doch klasse, finde ich. Wir stehen vor der Frage, ist Jesus und ist der andere Mensch es mir eigentlich wert, dass ich mich zum Beispiel lächerlich mache, nur weil ich ihn darauf hinweise, dass er mit dieser Botschaft sich mal beschäftigen sollte. Ist es mir das wert? Groß andere Schwierigkeiten kriegen wir in unserem Land ja noch nicht. Ich rechne ja noch damit, aber wir müssen es ja nicht herbeireden. Ja, was kostet es mich eigentlich und was darf es mich kosten? Manchmal fragen mich auch Leute, sag mal, wie kann man denn so einen Beruf wie Pastor machen? Ja, die wissen, dass wir unter Menschen, das Arbeit mit Menschen, das weiß jeder andere, der mit Menschen arbeitet auch, immer irgendwie auch mal Frust mit sich bringt. Und dann sage ich immer, weißt du was? Das sind Gott seine Menschen wert. So ist es einfach. Und es kann sein, dass unser Glaube immer wieder irgendwie vertrocknet. Und deshalb die Begeisterung für Jesus auch auf der Strecke bleibt. Und man deshalb auch nicht einfach von ihm reden will. Man hat ja auch lauter anderes zu tun. Aber dann kannst du Jesus bitten, dir zu begegnen und dich zu erneuern. Dass du wieder frisch wirst im Glauben. Dass du selbst entdeckst, was du an ihm hast. Und ich kann dir nur sagen, vielleicht liegt das ja auch an meiner Gabe, die ich im Bereich der Evangelisation habe. Ich rede da sehr vorsichtig von, aber ich glaube mittlerweile, dass ich die tatsächlich habe. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Aber wenn ich kein Glaubensgespräch führe und nicht predigen muss, dann trocknet mir der Glaube selber weg. Und sobald ich wieder ran muss, wird mir selber klar, was ich für einen Gott habe. Und dann frage ich mich mal, wie blöd bist du, dass du dir so viel Sorgen machst bei so einem Gott? Ja, deswegen kann ich euch nur einladen. Mensch, wagt es und teilt das mit. Ihr redet doch mit euch selber dann auch. Das ist einfach klasse. Es ist lebenswichtig für uns, dass wir Jesus besser kennenlernen und auch jeden Tag annehmen, was er uns schenkt. Was sollten wir denn sonst auch weitergeben? Wir geben nur weiter, was wir empfangen haben. Nie was anderes. Und Jesus zu bekennen vom Menschen ist deshalb auch keine Leistung, sondern die Folge der lebendigen Verbindung mit ihm. Natürlich kommen uns auch Glaubensfragen und Glaubenskrisen und Glaubenszweifel. Was hilft uns da? Und Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und jetzt muss man wörtlich genau hingucken. Da steht gar nicht Predigt. Das ist eine Verengung des Begriffs. Man muss es ja auch irgendwie fassen, wenn man übersetzt. Was soll man denn sonst sagen? Das, was nämlich eigentlich wörtlich dort steht, klingt komisch. Aus dem Verkündigten oder aus dem Gehörten. Aber ich finde das klasse, das mal so, wenn man sich das schon mal anguckt, in den Blick zu nehmen. Aus allem, wo es mitgeteilt wird, kommt der Glaube. Also immer, wo die Botschaft mitgeteilt wird, da kommt der Glaube her. Ob das durch ein Lied ist oder durch ein Bild, so wie das früher in den Kirchen der Fall war, als die Leute gar nicht alle Bibel lesen konnten. Da waren es Bilder. Wurde auch zu Unrecht alles aus den Kirchen rausgeschmissen zur Zeit der Reformation. Zu Unrecht in gewisser Weise. Nicht, dass man die Bilder anbeten soll, das ist ja völlig richtig. Aber sie haben verkündigt. In einer Zeit, in der Menschen, und ich glaube, wir kommen da fast wieder hin, in der Menschen nicht mehr lesen können. Ja, man soll, wer mal am Tag sich heute die letzten 5 WhatsApp-Nachrichten anguckt, weiß, dass wir schon nicht mehr schreiben können und dass wir demnächst vielleicht auch nicht mehr lesen können. Jedenfalls nicht mehr eine Minute lang am Stück. Ich sage das mal so krass jetzt. Bilder sind wieder gefragt. Es irgendwie zum Ausdruck bringen, was wir an Jesus haben. Und Lieder sind doch eine hervorragende Möglichkeit zum Beispiel. Und anderes, lasst uns kreativ werden. Lasst es uns nicht beschränken auf irgendwas Bestimmtes. Es muss mitgeteilt werden und jeder von uns hat eine Möglichkeit. Es muss ja nicht jeder, wie gesagt, reden. Es muss nicht jeder an der gleichen Stelle mitmachen. Aber wir dürfen alle uns beteiligen. Wir sind beauftragt, es weiterzusagen. Warum sollte Gott uns in den Himmel aufnehmen, wenn wir vor ihm stehen? Weil er durch Jesus selbst alles für uns getan hat. Weil es nichts gibt, was wir mitbringen müssten. Außer das Bewusstsein, das brauche ich und das kann ich annehmen. Diese Botschaft dringt jetzt durch die Welt. Wie Gott uns rettet, wer es glaubt, wird selig. So einfach ist das. Und wer es hört, kann glauben. Ich sah mich jetzt hier gedrängt, nochmal das Lied vorzuspielen. Ich hoffe, ihr könnt mit mir schmunzeln und es selber für euch verarbeiten. Ich habe das schon mal gespielt, aber es passt einfach so gut. Und nimmt Bezug darauf, dass in dem Propheten Jesaja, der ja auch da zitiert wird, der wird auch mal gefragt, der ist in einer Vision, die er hat, wird er Zeuge davon, dass Gott fragt, wen soll ich denn senden, ne, zum Verkündigen? Und Jesaja sagt, Herr, hier bin ich. Sende mich. Die Gruppe Nimm 2 hat da was Großartiges draus gemacht. Das hören wir jetzt. Haben wir den Ton? Ach so.